Prostpunk, der Post-Punk-Podcast von Marc Thomae und Lars Schmidt.
Kick it!
Post-Punk-Party-Hits. Marx und Lars besondere Spezialitäten.
Hallo, hier sind wir wieder. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Top 30 Post-Punk-Party-Hits und seid jetzt neugierig auf unsere musikalischen Spezialitäten, beziehungsweise die Outtakes, wie Marx auch genannt hat, die wir angekündigt haben. Also, Songs, die wir auf unseren jeweiligen Listen hatten, also Marc auf seiner und ich auf meiner, aber die der jeweils andere nicht kannte oder die für ihn nicht relevant waren, die dann aber für den jeweiligen Verfasser doch so relevant und wichtig sind, dass sie unbedingt mit dazugehören.
Ja, das kann ich nur unterschreiben.
Habe ich das richtig gesagt?
Mit wenigen Worten. Hundertprozentig. Wir haben wirklich einen Konsens gesucht. Und das geht natürlich nur dann, wenn wir beide halt diese gematchten Songs eben dann auch verwendet haben.
Dann haben wir 30 Songs, alle beide auf der Liste hatten.
Was ja ungefähr 50%
Brüder im Geiste. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt überhaupt nicht wissen, worüber wir reden. Wir haben unsere 30 persönlichen Post-Punk-Party-Hits gekürt und präsentiert. Und wer das verpasst hat, der hört sich das bitte sofort im Anschluss an diese Folge an.
Ist wichtig.
Und es gibt ein Kuriosum. Wir haben nämlich hinterher
relativ weit oben angestiegen.
Wir haben hinterher festgestellt, dass wir beide einen Titel wirklich hatten. Irgendwie ganz cool. Ich weiß gar nicht mal, ob ich es richtig zusammenkriege. Also auf jeden Fall sorgte der Titel dieses Songs für Verwirrungen und deshalb haben wir ihn dann doch nicht berücksichtigt. Und so ist er nicht mit in den Top 30 gewesen, obwohl er garantiert ein Top-10-Kandidat gewesen wäre.
Ja, ich glaube, Top-10 wäre es bei mir nicht gewesen, aber auf alle Fälle knapp dahinter.
Ja.
Es ist einfach kurios. Da waren wir beide ein bisschen dumm, aber du darfst aufklären.
Okay, also es geht um The Smiths und den Song Panic, von dem wir beide unabhängig voneinander ausgegangen sind, dass er gar nicht so heißt.
Nee.
Weil der hieß bei uns... Marc, sagst du, und bei euch ja auch.
Hang the DJ.
Hang the DJ.
Ich sag mal von den Smiths irgendwie Hang the DJ.
Genau.
Dass der Panic hieß, das war mir bis
weil der Refrain natürlich Hang the DJ lautet von diesem Song. Aber offiziell heißt das Lied eben Panic. Und der ist von 1986, von dem Erfolgsalbum Meat is Murder.
Ich habe sogar das Album. Ja. Also das ist wirklich absurd. Ja, das steht da hinten irgendwo als Platte rum.
Und bei uns war das damals so, auch das habe ich schon in den vorangegangenen Teilen erzählt. Ich habe ja im Osten diverse West-Songs eben dann auch über Mixtapes durch Kumpels gekriegt und da war dieses Lied drauf. Wir wussten, dass es von einer Band namens The Smiths ist, aber wir wussten nicht, wie der Titel richtig heißt und sind davon ausgegangen, dass er eben Hang the DJ heißt, weil der Refrain eben Hang the DJ lautet. Ich habe ja damals Discos gemacht und der Song gehörte damals auch zum festen Repertoire bei uns. Wir haben den meistens immer so Richtung Ende gespielt auch so und haben uns selber immer schepp gelacht darüber, weil wir das so einfach so witzig fanden. Wir sind die DJs und spielen jetzt Hang the DJ und die Leute gehen ab. Kennst du die Geschichte auch noch dahinter? Haben wir noch so viel Zeit?
Na klar, nö.
Also pass auf, das Lied ist ja von 1986, habe ich ja schon gesagt. So. Und die Geschichte besagt, dass Morrissey und Johnny Marr, der Gitarrist von den Smiths, den Song 1986 geschrieben haben, spontan, nachdem der Radio-DJ Steve Wright in Radio BBC One zuerst die Nachrichten mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl verlesen hat und danach I'm Your Man von Wham gespielt hat. Das fanden die beiden zynisch. Also es ist eigentlich eher der Radio-DJ auch gemeint, der da aufgehängt werden soll. Ob das jetzt alles so stimmt, kann man nicht richtig nachverfolgen. Der Smith-Biograf Tony Fletcher, der hat gesagt, ob wirklich dieser Wham-Song nach dieser Nachrichtenansage lief, ist nicht mehr nachvollziehbar. Er bezweifelt es selber und sagt, dass Morrissey, der diesen Radio-DJ ohnehin nicht leiden konnte, nur einen Vorwand brauchte, um den anzugreifen. Ne? Der DJ war nämlich dafür bekannt, dass er öffentlich gesagt hatte, dass er die Musik von The Smith scheiße findet. Schönes Lied.
Auf jeden Fall.
Einer der besten Smith-Songs ohnehin. So. Und ich habe einen trockenen Mund, habt ihr vielleicht schon gehört, bei meinem Gesabbel. Ich mache mal jetzt mein Getränk. Wir trinken wieder getrennt, schon in den beiden vorangegangenen
Folgen. Ja, das ist ja auch sinnvoll jetzt gerade. Im Moment ist es ja sinnvoll, weil jeder von uns ja Sachen vorstellt, die der andere nicht auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch gar nicht mag.
Also ich mache schon mal hier auf. Ich trinke ein Freiberger Pilz, Freiberg in Sachsen. Das trinke ich deswegen, weil ich ja zum einen aufgrund meiner DDR-Sozialisation und meinem halben Jahr Berufsausbildung in Sachsen eine Freundin gehabt, die aus Dresden kam, eine gewisse Verbindung oder mehrere Verbindungen nach Sachsen habe. Zum anderen weil ich finde, dass dieses Freiberger Pilz mir persönlich sehr gut schmeckt. Und immer, wenn ich im Osten bin und es das irgendwo gibt, dann kaufe ich es auch und trinke es ganz gerne. Und deswegen gieße ich es mir jetzt mal ein.
Ja, das ist doch in Ordnung. Hat doch durchaus auch mit deiner Vergangenheit und so eine Menge zu tun.
Jo. Ich habe die ganze Zeit schon nach einem Vorwand gesucht, um endlich mal eins meiner Lieblingsgetränke zu trinken.
Sag schon mal Prost.
Ja.
Punk.
Und zwar ist das Apfelwein. Also wie sich das gehört hier in Hessen. Lars, als Nicht-Hesse kann das überhaupt gar nicht trinken.
Und glaubt es mir, ich hab's probiert. Es geht einfach nicht.
Kann ich nachvollziehen. Ich persönlich kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken. Ich lieb's halt einfach wirklich. Vor allen Dingen, es gehört halt hier auch einfach in die Region.
Okay, wir sind wieder bei unserer Partymusik. Ja.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fang du diesmal an, das finde ich
so. Weil sonst sagt Lars immer, er müsste anfangen. Ich fange mal an mit dem für mich am wenigsten wichtigen Song von den fünf, die ich jetzt hier vorstellen würde. Und zwar handelt es sich hier fast um so eine Art One-Hit-Wonder, nämlich um Westworld. Das ist die Band vom ehemaligen Generation X-Gitarristen Bob Andrews und einer amerikanischen Sängerin namens Elizabeth Westwood, wo dann eben auch der Bandname sich ableitet. Die hatten ein Album, was ziemlich erfolgreich war, das heißt Where the Action Is. Das ist von 1987. Und das Ding ist voll gepumpt mit echt ganz coolen Songs. Sonic Boom Boy, das ist der Song, den ich hier vorstelle. Sonic Boom Boy. Ha, Sonic Boom, Boom Boy. Das ist eine Band, die 1987 für uns wichtig war, weil in diesem ganzen Müll, der damals in die Charts gespült wurde, ja. Und da war dann halt auf einmal Westworld da. Und das ist, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Punk, aus Rockabilly, aber halt auch teilweise mit Beats. Also die haben auch dann teilweise so leichte Hip-Hop-Dance-Anleihen irgendwie in ihrer Musik drin. Das ist sehr energielastig, das geht richtig schön nach vorne weg. Mhm. Wie wir es auch schon bei unseren anderen Songs aus unseren Charts gesehen haben. Man musste damals auch in den Clubs oder bei den Discos eben das nehmen, was gerade kommt. Und da war natürlich dann Sonic Boom Boy tatsächlich eines der absoluten Highlights. Aber mittlerweile kennt das kaum noch jemand. Und es war in meinen Augen damals das, was man unter der besseren Popmusik verstanden hat.
Also kannte ich überhaupt nicht, weder den Song noch die Band. Ich weiß nicht, ob es uns damals gefallen hätte. Ich glaube, es wäre uns zu poppig, zu mainstreamig gewesen.
Jetzt bist du.
Ich muss nur mal was ganz kurz erklären. Also es sind ja bei mir alles fünf Ostbands, aber es sind eben keine klassischen Ostbands, sondern die sogenannten DDR-Underground-Bands oder die anderen Bands, dieser Stempel, der denen dann mal aufgedrückt wurde, weil eine dieser Bands eben auch die anderen hieß. Das war eben eine Musik, also das betrifft alle diese fünf Songs, und das war eben eine Musik, als wir davon Wind bekommen haben in der DDR-Provinz in Stralsund, so ab 87, hat uns das eben total elektrisiert, dass es so eine Musik im Osten eben auch gibt. Und weil die textlich als auch musikalisch voll unseren Nerv getroffen haben. Vor allem textlich. Das war damals, fand ich, sehr, sehr wichtig. Die haben ja auch alle Deutsch gesungen überwiegend. Es gab ja damals diese Radiosendung Paroktikum im DDR-Jugendradio DT64, die ab 86 lief und wo der Moderator diese Musik dann auch gespielt hat, meistens von Kassetten oder von irgendwelchen, oder es waren Live-Mitschnitte von Konzerten. Das war eben ein bisschen undergroundig, punkig, wavig, also diese ganze Mischung von allem. Und diese Musik hat für uns dann wirklich so von 87 über die Wende hinweg bis so 91 wirklich eine große Rolle gespielt und war halt Dauerbrenner auf unseren Partys, zumal einige dieser Bands dann ja auch eigene Schallplatten noch veröffentlichen konnten. Und es einen von dieser Radiosendung auch einen Sampler dann 1989 gab. Cool. Nach der langen Vorrede zur ersten Band. Und zwar ist das Sando aus Cottbus. Und der Song heißt Schweigen und Parolen.
Schweigen und Parolen, Schweigen und Pistolen.
Weil es der erste Song von dieser Band war, den wir gehört haben und über den wir die Band kennengelernt haben. Sando, die haben, glaube ich, 1983 sich auch schon als Schülerband gegründet und haben dann ja relativ schnell ihren eigenen Stil gefunden, zwar vom Punk beeinflusst, aber auch so mit Avantgarde-Einflüssen. Also ich habe die immer mal so als die intellektuellen Band unter diesen DDR-Underground-Bands bezeichnet. Gerade dieser Song Schweigen und Parolen, der hat natürlich schon vom Titel und auch vom Refrain, das ist natürlich was, was man mitgrölen kann. Das ist ein sehr wuchtiger und kraftvoller Song. Wie gesagt, das hat uns damals einfach so weggehauen, dass man das einfach haben musste. Dann ist ja 1990 dann das Album erschienen, Station einer Sucht heißt es, das auch schon eigentlich 1989 noch zu DDR-Zeiten erscheinen sollte. Aber dann gab es mit dem Zensor wieder irgendwelche Animositäten. Deswegen durfte diese Platte zu Ostzeiten noch nicht erscheinen.
Ich fand das sehr gut. Ja. Also das hat mir von, ich habe mir das vorher angehört, was Lars da heute vorstellt, und das war eigentlich mein Favorit von den fünf. Also ich fand das auch so mit am besten produziert. Ich fand, wie du gesagt hast, die anderen sind mir teilweise ein bisschen zu punky.
Ah, eins vielleicht noch, es gab damals 1988 einen Film, der heißt Flüstern und Schreien, der DDR-Bands und deren Fans begleitet. Da sind eben Sandu mit dabei.
So, gut, dann mache ich mal weiter. Ich komme jetzt zu den Primitives. Und die hatten mit dem Album Lovely 1988 den Mega-Durchbruch. Mhm. Und das hing eben auch an dem Song, der bei mir mit Sicherheit in die Top 10, vielleicht sogar in die Top 5 gekommen wäre, nämlich Crash. Das lief bei uns damals auch wirklich rauf und runter. Also das war echt der Wahnsinn. Und auch hier wieder das Glück, das Ding hat halt gechartet. Und dementsprechend hast du das auch wirklich häufig gehört. Also an diesem Song kamst du nicht vorbei.
Ich kenne ihn auch.
Die waren mit diesem Album, wurden die so derartig groß. Und wie das aber halt dann mal so ist, wenn du ganz oben bist, dann ist es halt sauschwierig, daran anzuknüpfen. Das haben die nicht mehr geschafft. Und danach sind die, wie so viele andere Bands, halt auch so komplett aus meinem Blickfeld verschwunden. Und dank dieses Erfolgs kam dann halt danach nichts mehr nach. Beziehungsweise sie konnten daran nicht mehr anknüpfen. Und daran sind die dann halt gescheitert und haben sich dann 92 aufgelöst.
Ich kannte den Song auch damals schon. Und für mich war das auch so ein One-Hit-Wonder. Der hatte bei uns trotz Bekanntheitsgrad nicht so eine hohe Bedeutung. Also der lief auch auf Partys und so. Und weil er auch so in diese Indie-Schiene auch für uns gehörte. Aber wie gesagt, der hatte halt nicht diesen Stellenwert, dass er bei mir jetzt in so ein Ranking mit reingerutscht wäre.
Wir kamen halt wirklich auch drauf, dadurch, dass das Ding halt in den Charts war und da halt auch rauf und runter genudelt wurde. Und wenn die Charts ansonsten nur noch mit Dreck gefüllt sind und dann kommt so ein Kracher da rein, das fanden wir natürlich ganz, ganz toll.
Ja, klar.
Ja, und das ist kein One-Hit-Wonder, sondern das ist schon eine Band, die halt aus einem relativ coolen Independent-Umfeld auch kommt und dann halt so ein bisschen verbrannt wurde, wie es halt leider häufig so ist. Ne?
Jo, mach ich mal weiter, ne? Ich bin bei Feeling B. Das schöne Album, und das ist jetzt wirklich das erste DDR-Punk-Album und einzige, weil es das einzige ist, was noch vor dem Mauerfall erschienen ist, 1989. Und das heißt Hea Hoa, Hea Hoa, Hea Hoa, mit dem schönen Notausgangsschild als Cover. Und das lief dann eben auch bei uns rauf und runter auf den Partys und wir haben es vom ersten bis zum letzten Ton mitgesungen und unsere Freundin damals echt in die Verzweiflung getrieben, so manches Mal damit. Weil die Songs sind im Prinzip alle gleichberechtigt für mich, die auf dieser Platte sind. Ich habe mich jetzt aber mal für Geh zurück in dein Buch entschieden. Geh zurück in dein Buch. Weil Geh zurück in dein Buch ist für mich auf einem Album mit Liedern, die überwiegend Gaga-Texte zum Inhalt haben, einer der wenigen, die mal eine Aussage haben.
Was meinst du mit Gaga-Text?
Also es gibt Frusti, mach's gut oder Mix mir einen Drink. Anders als viele andere DDR-Punkbands der damaligen Zeit haben Feeling B nie so richtig klare, deutliche Ansagen gemacht. Und das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die als Einzige eben noch zu DDR-Zeiten ihr Album machen konnten.
Ist genau das, worüber ich gerade nachgedacht habe.
Wir hatten es vorhin gerade bei Sandu nicht veröffentlicht. Wir haben Die Art, auf die ich später noch komme, die haben ein Lied, das ruft angeblich zur Republikflucht auf, nicht veröffentlicht. Und sowas suchst du bei Feeling B vergebens. Da heißt es hier, geh zurück in dein Buch, schlag deine Seite zu, denn du bist ja so blass wie die Sätze, nach denen du dich richtest. Das finde ich ist ja erstmal per se eine coole Aussage, die auf viele Menschen zutrifft. Aber das ist ja jetzt nicht DDR-Kritik per se. Und was an diesem Song eben auch markant ist, sind die Gitarrenriffs. Wenn man dann sich die späteren Rammstein-Sachen anhört, da merkt man dann schon einen Paul Landers, der bei Feeling B die Gitarre gespielt hat und dann bei Rammstein so eine Richtung, wo es da mal hingeht. Nichtsdestotrotz, Feeling B wichtig, gute Band, das Album, die Songs für uns damals unverzichtbar für eine gelungene Party.
Gut, dann mach ich mal weiter.
Mach mal weiter.
Ich gehe mal ganz weit woanders hin, nämlich nach Milwaukee, an den Lake Michigan, und zwar zu den Violent Femmes. Für mich eine der großartigsten Bands überhaupt, ist für mich in dieser Symbiose von Punk, Alternative und amerikanischem Country Folk nahezu perfekt. Also gerade die ersten beiden Platten von denen finde ich einfach sensationell. Also das Violent Femmes Album, das selbstbetitelte, und danach das Hallowed Ground. Und auf der Hallowed Ground ist eben auch der Song Jesus Walking on the Water drauf. Jesus Walking on the Water. Und das ist halt auch so ein Ding wieder, was einfach nur toll nach vorne geht, wo man auch wirklich so abzappeln kann. Ganz toll, was die Jungs musikalisch auch drauf haben. Also man schlackert echt mit den Ohren. Man muss, wie gesagt, ein bisschen affin sein für so Country und für Folk, aber das bin ich ja zum Glück.
Außer dieses Blister in the Sun Und den Bandnamen sagt okay. mir das alles überhaupt nichts. Und ich habe auch mir ja jetzt diesen Song Jesus Walking on Water angehört. Und ich habe gemerkt, dass dieses Country-Ding geht überhaupt nicht an mich ran.
Kann ich verstehen. Also, aber das ist halt einer von den wirklich fröhlichen Songs von denen.
Ja. Also Blister in the Sun finde ich toll. Es gefällt mir wirklich. Ne? Aber das Ding, nee.
Also ich finde es großartig. Und die liefen bei uns eben auch gerne dann auf Partys. Aber in erster Linie eben Jesus Walking on the Water und eben Blister in the Sun.
Also ich kann mir vorstellen, Blister in the Sun wäre bei uns auch ein Partygarant gewesen. Das Ding hier nicht.
Du bist dran.
Post-Punk-Party-Hits. Max und Lars besondere Spezialitäten.
Wenn ich durch die Straßen eile, vor dem Gummiladen dann verweile, dann sehe ich in den Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben.
Ja, wunderschöner ja? Text. Ich habe mich so gefreut über den Song.
Fischleim von der AG Geige aus Karl-Marx-Stadt ist einer unserer absoluten Oberpartykracher geworden.
Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischleim.
Aber auch für einige Leute unverständlich. Das ist so, wie wir in unserer einen Folge mit den Neubauten das hatten. Weißt du, es gab immer einen kleinen Kern, der fand das cool. Den Rest hast du damit komplett verschreckt und fassungslos zurückgelassen. Ich muss dazu vielleicht nochmal ausholen, das hätte ich auch am Anfang schon sagen können. Ich hatte ja damals wirklich drei beste Kumpels und wir vier waren so eine eingeschworene Gemeinschaft und da hat halt alles gepasst. Ich sage mal so vier Jungs, damals im Alter so von 17, 18 oder dann 19, 20. Wenn wir unsere Partys gefeiert haben oder losgezogen sind, dann hat nicht jeder andere der Beteiligten immer verstanden, was wir gut fanden und warum. Und Fischleim von der AG Geige war eben so ein Stück. Wir
das haben kann uns, ich mir aber sowas von vorstellen.
Wir haben uns beömmelt. Es ist elektronische Musik, ein bisschen schräg, so, ich weiß, aber sehr melodiös mit einem Gaga-Text.
Mich hat das total an die poppigeren Sachen von der Plan erinnert. Cool.
Die ja. haben damit mit diesen schrägen Elektrosounds und mit dem, was die damals halt zur Verfügung hatten in so der CD als Technik, ja, ja, also irgendwas so zusammen.
Aber es ist klasse.
Zusammengefrickelt. Die Texte sind ja immer so skurril und bei denen. Das Lied ist kurioserweise auf keiner offiziellen VÖ. Das wurde nur mal im Rahmen von so einer Rundfunkproduktion für eben diese bereits genannte Sendung aufgenommen. Die AG Geige hat auch 1990, also dann nach dem Mauerfall, ihr erstes Album beim Amiga-Nachfolger veröffentlicht, das heißt Trickbeat. Dann ist 1991 noch die LP Rabe erschienen und dann sollte noch ein drittes Album rauskommen, was allerdings nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, aber jetzt auf einem Leipziger Indie-Label noch für dieses Jahr angekündigt wurde. Also es gibt noch zwei, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, zwei interessante Geschichten noch zur Band. Die eine, jede DDR-Amateurband, und davon reden wir ja jetzt bei diesen Bands, von denen ich spreche, musste ja eine Spielerlaubnis machen in der DDR. Dazu mussten sie eine Einstufungsprüfung vor einer Kommission machen. Und im Bezirk Karl-Marx-Stadt hat sich diese Kommission, als sie die AG Geige gehört haben, als nicht beschlussfähig erklärt, weil sie mit der Musik nichts anfangen konnten. Und dann haben,
das ist ja ganz großartig,
so, dass dann
ne?
standen die Band da und hatte aber dadurch keine Spielerlaubnis, so. Und dann haben sich Freunde von der Band haben dann überlegt, ja, wie können wir das denn machen? Und dann haben sie diese Band vor einer Kommission, vor der normalerweise diese ganzen Holzschnitzer und Kunsthandwerker quasi ihre Arbeiten vorstellen, vorspielen lassen. Und die haben einfach nur gesagt, ja, ja, haben unterschrieben, Stempel rauf und dann hatten die ihre Einstufung und ihre Spielgenehmigung. Und zwei der Musiker von AG Geige, Jan und Ina Kummer, deren Söhne spielen heute in der Chemnitzer Band Kraftklub.
Ach komm.
Die dem einen oder anderen vielleicht geläufig sein könnte.
Dann komme ich zu einer noch wichtigeren Band für mich, als es die Violent Femmes eh schon sind, nämlich They Might Be Giants, sind Amerikaner. Für mich eine wirklich der großartigsten Bands überhaupt. Es ist so amerikanischer College Rock in gut, ja. Die Songs können auch teilweise nur 2 Minuten lang sein und auf so einer Platte, da geht das irgendwie ab. Die decken alle möglichen Sachen ab. Es ist immer halt nur irgendwo in diesem Independent Alternative Kontext verortbar. Den Jungs, den sprudeln die Ideen einfach so irgendwie aus dem Körper raus und die können es halt auch noch, weil es gute Musiker sind, perfekt umsetzen. Ich schwärme hier von denen in den höchsten Tönen. Man muss die Giants einfach kennen und man muss sie auch irgendwie eigentlich lieben, finde ich. Es gibt eine Liste von, ich würde mal sagen, 30 Songs von denen, die man alle auf einer Party spielen könnte. Ich wusste jetzt nicht genau, für was ich mich entscheiden soll. Don't Let's Start war, glaube ich, der erste Hit von denen. Anna Ann, das ist auch fantastisch. Und es gibt von der dritten Platte von 1990, da ist halt drauf den Titel, den ich am liebsten auf Partys gehört habe, nämlich Istanbul.
Istanbul is Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople.
Wir hatten es eben mit Gaga-Texten. Es geht eben darum, warum Istanbul jetzt Istanbul heißt und nicht mehr Konstantinopel. Pure Freude, einfach nur geht nach vorne, ist total lustig, macht absolut gute Laune, wie fast jedes Album von denen. Wer es nicht kennt, also mich machen die einfach glücklich, die Jungs.
Ich war überrascht, wie folkloristisch das ist. Und dann habe ich weitergehört und dann habe ich gedacht, woran erinnert dich das? Diese Melodie, die kommt dir so bekannt vor. Und dann ist es mir eingefallen, das ist Puttin' on the Ritz, nur schneller.
Stimmt, hast du recht, ja.
Und dann habe ich mal Parallelen. Und dann habe ich mal gegoogelt. Und dann habe ich festgestellt, dass es sogar Mashups gibt von Istanbul und Puttin' on the Ritz.
Wie geil.
Und dass das auch nur eine Coverversion ist, dass das Original irgendwie schon aus den 50er Jahren stammt. Puttin' on the Ritz stammt übrigens schon aus den 20er Jahren. Bekannt gemacht hat es ja ein gewisser Taco irgendwie in den 80ern. Diese Band, The Might Be Giants, auf jeden Fall sagt mir dieser Name was. Sie sind mir bestimmt schon mal hier und da begegnet, ohne dass ich jetzt einen konkreten Song hätte benennen können, den ich von denen kenne. Aber auch da, ähnlich wie bei den Violent Femmes mit ihrer Country-Ausrichtung, bin ich mir auch bei diesem Lied ziemlich sicher, dass das bei uns damals nicht funktioniert hätte. Soll ich weitermachen?
Ja.
Ich bin bei den Skeptikern oder bei Die Skeptiker, einer Punkband aus Ost-Berlin und dem Song Ja, ja, ja.
Den fand ich auch gut.
Den fanden wir auch deswegen so gut, weil er einen geilen Text hat. Ich hatte ja vorhin schon eingangs mal erwähnt, Texte waren für uns damals schon ziemlich wichtig. Und es gibt neben diesem klassischen Refrain-Strophe-Refrain-Schema noch so einen Mittelteil. Musikexperten wissen jetzt, wie man das genau nennt. Da gibt es auch mal so eine Textpassage, die heißt, so viele wollen mit dem Arsch an die Wand. Schleimer und Kriecher gibt's in jedem Land. Die erste Bürgerpflicht sind Ordnung und Ruhe. Schlaf gut und mach die Augen nur fest zu. Das hat eben, wenn du so in dem Teenageralter bist, ne, und sowieso alles scheiße findest, die Gesellschaft scheiße, das drumherum scheiße, alles scheiße, dann passt sowas wie Arsch auf Eimer. Die haben echt mit ihren Songs, mit ihren Texten, haben die unser Nerv getroffen. Musikalisch ist es schon etwas härterer, schnellerer, klassischer Punk. Hm? Die haben auch 1990 ihr erstes Album rausgebracht, das heißt Harte Zeiten, und waren dann ja in den 90ern lange Zeit aktiv noch. Sind auch heute wieder aktiv. Ich glaube,
ich glaube auch
die waren zwischenzeitlich mal, wie fast alle alten DDR-Underground-Bands, mal kurzzeitig von der Bildfläche verschwunden, aber inzwischen ja alle wieder da. Auch immer klare Kante, klare politische Botschaft. Und ich glaube, die haben sich wirklich in den 90ern zu Recht an die Spitze der gesamtdeutschen Punk-Szene gespielt.
Also ich hätte das jetzt auch gar nicht mehr unbedingt gewusst, dass die aus dem Osten kommen.
Mhm. Waren nicht unumstritten zu DDR-Zeiten, weil sie eben auch sich, wie es dann immer so schön hieß, vor den FDJ-Karren haben spannen lassen, weil die eben auch auf offiziellen FDJ-Veranstaltungen dann aufgetreten sind, wo sie aber auch nicht die einzigen waren. Liebe Hörer, wir hatten das in unserer zweiten Folge unseres Berlin-Podcasts. Da habe ich schon mal ganz kurz über die Ostberliner Punk-Szene gesprochen. Und auch da ging es darum, dass sich bei diesen DDR-Underground-Bands Ende der 80er so eine gewisse Spaltung ergeben hat. Also es gab die, die dann ihre offizielle Spielerlaubnis gemacht haben und auf offiziellen Veranstaltungen gespielt haben. Und es gab die, die eben gesagt haben, nein, wir machen das nicht. Wir biedern uns diesem Staat nicht an. Wir bleiben weiter quasi in der Illegalität und spielen halt dann nur in den Kirchen oder da, wo wir halt auch ohne offizielle Spielerlaubnis auftreten können. So war das halt damals.
Das ist eine schwierige Frage, ne? Ja. Ob du das mit einem Gewissen vereinbaren kannst, mit einem staatlichen System, gegen das du eigentlich bist, halt dann doch in einer gewissen Form zu kooperieren. Aber das muss halt jeder für sich selbst dann
irgendwie auch entscheiden. Ja, genau. Weiter.
Ja, dann komme ich mal vielleicht zu, neben New Order, der wichtigsten Band so in meiner Karriere als Musikhörer, nämlich den Beastie Boys. Wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, über die zu reden, weil die höre ich seitdem ich 16 bin. Und die haben auch so ein bisschen meinen Werdegang mitverfolgt, weil die kommen ja aus der Punk-Bewegung in New York und sind dann später schon in den 80ern eben auch mit Hip-Hop und Rap eben in Berührung gekommen. Das erste Album, das License to Ill, ist natürlich diese Mischung aus Metal, Punk und Rap von Rick Rubin produziert, der eigentlich ausgemachter Metal-Produzent war, der halt damals den Bands wie Run-DMC oder auch den Beasties diesen unglaublichen Wumms halt beschert hat. Als ich in den 90ern Hip-Hop gehört habe, waren die Beastie Boys halt immer noch da. Ganz großartige Band. Jedenfalls, die haben angefangen als Hardcore-Punk-Band, habe ich ja schon gesagt. Und dann kam halt dieser Song Fight for Your Right to Party. You gotta fight for your right to party. Ein echter Kracher. Das war, glaube ich, der Song, wo ich mich zum ersten Mal auf Partys wirklich betrunken habe. Das ist
vom Glück.
Ich fand den total geil.
Aus welchem Jahr ist der denn genau?
Ich glaube, Fight for Your Right kam entweder noch Ende 86 oder dann 87. raus. Aber so meine Partyphase ging dann so gerade 87 auch los. Mhm. Und da war das Ding halt ziemlich angesagt. Das schwappte dann so von USA nach Deutschland, wo es dann, glaube ich, auch gechartet ist. Mhm. Darüber hast du das kennengelernt. Und dann war es halt so, dass die Jungs, mit denen ich damals dann auch best befreundet war, wir waren eher noch so ein bisschen nerdy unterwegs. Und wir haben irgendwie so Mittel und Wege gesucht, um dieses Nerd-Image auch abzulegen oder halt zumindest mal irgendwas zu finden, wo wir so ein bisschen mal Party machen wollten. Und dann kam halt dieser Song raus. Und das war für uns immer so das Titelthema, um jetzt wirklich alle Hemmungen fallen zu lassen. Und ich meine, das geht hier los mit so einem Gitarrenakkord und dann kommt ja Kick It. Und dann, ne, kannst du dir vorstellen, so bebrillte 16-Jährige im Poloshirt, die dann halt wie die Irren auf irgendwelchen Kellerpartys abgehottet sind, wie bescheuert, ja, mit Bier rumgespritzt haben und sonst was, weil die Beasties lieferten damals ja auch so dieses Role Model dazu, ne? Ich meine, die sahen ja auch jetzt nicht gerade aus wie die Obercoolsten. Und dann halt das Video zu You've Got to Fight for Your Right to Party, da wird ja auch dann rumgespritzt und so, und die sind ja dann nehmen ja so eine Nerdparty auseinander. Also wir waren eher so die Fraktion, die die Beastie Boys auseinandergenommen hätten. Das wolltest du damals aber nicht wahrhaben, also hast du dich lieber mit denen assoziiert. Und darum haben wir das halt damals so geliebt. Für mich wirklich eine der großartigsten Bands überhaupt, vor allen Dingen, weil die mich halt auch während meines musikalischen Werdegangs immer so nett an die Hand genommen haben. Mhm. Und mit den Beasties konnte ich eigentlich immer, ne? Also für mich der Einstieg in die Partyszene und danach eine ganz, 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 ganz lange intensive Beziehung, die die Beasties und ich hatten.
Das ist irgendwie zu DDR-Zeiten an uns vorbeigegangen, warum auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht, natürlich ist es rübergeschwappt, aber in meiner Erinnerung, es gibt keine Erinnerung. Okay. Also es war nicht auf unseren Partys und ich kann mich auch nicht erinnern, dass das damals bei uns irgendwie in den Jugendclubs, in den Diskos lief. Also meine Band, zu der ich auch immer noch eine Beziehung habe, ist Die Art. Und das hatte ich hier auch schon, glaube ich, in mehreren Folgen mal erwähnt. Aus Leipzig, Postpunk-Band. Und hier geht es jetzt mal um den Song Sie sagte. Das ist nämlich der Song, über den ich die Band kennengelernt habe und der auch hier auf diesem tollen Paroklikum-Sampler drauf ist, in einer Live-Version, der damals bei einem Konzert der Band mitgeschnitten wurde und auf dem Debütalbum gar nicht drauf ist. Der wurde dann erst später, 1995, auf dem Album Das Schiff in einer Studio-Version veröffentlicht.
Ich habe auch so das Gefühl, dass das schon ein sehr früher Song von denen ist.
Ja. Wie gesagt, diese Platte, diesen Sampler, den haben wir ja rauf und runter gehört, glaube ich, bis auf die letzten zwei oder drei Titel, weil die dann so ein bisschen experimenteller und ein bisschen ruhiger sind. Das ist eine kurze, knackige Punk-Post-Punk-Nummer mit einer knarzigen Gitarre und einem markanten Bass, mit einem kurzen, prägnanten Text, der etwas düster und morbide und geheimnisvoll ist und damit natürlich wieder mich voll getriggert hat, deswegen ich den wahrscheinlich auch so cool fand. Lief genau wie all diese anderen vorangegangenen Bands und Songs bei uns auf den Partys eben auf dieser Kassette, auf dieser Paroklium-Kassette wurde lauthals mitgesungen. Die Band hat dann ja, auch das hatte ich ja schon gesagt, eben dann das Debütalbum, was eigentlich auch schon 1989 erscheinen sollte, was dann ein Jahr später erschienen ist. Und die Art hat dann ja in regelmäßigen Abständen in den 90er Jahren halt Platten veröffentlicht. Auch die haben sich ja stilistisch immer mal ein bisschen abgewandelt, mal ein bisschen härter, mal ein bisschen elektronischer. Gibt's bis heute. Ja. Und eine Sache noch, Makarios, der Sänger von Die Art, hat mir auch mal erzählt, die Band hieß ja früher mal Die Zucht. Und die haben dann ja diese Einstufungsprüfung gemacht. Und da wurde ihnen ja ein Namenswechsel nahegelegt, weil der Name Die Zucht ja als reaktionär empfunden wurde. Und da hat die Band sich dann besprochen und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Weiterhin in der Illegalität spielen und zum Märtyrer werden oder die Genehmigung nehmen, den Namen ändern und die Möglichkeit haben, noch mehr Leute zu erreichen. Und die Band hat sich dann einstimmig dafür entschieden, den Namen zu ändern, um eben mehr Leute mit ihrer Musik zu erreichen.
Wir hatten es ja eben schon. Ne?
Darauf wollte ich jetzt quasi nochmal zurück. Das war halt die Krux, die halt diese Bands in der DDR hatten.
Schwierige Frage.
Heißt es immer so schön, wenn man mit dem Teufel essen will, braucht man einen langen Löffel.
Könntest du ganze Filme drüber machen, ne? Weil das ist ein moralisches Dilemma.
Genau.
So ist es. Sind wir durch?
Sind wir durch.
So, haben wir wieder viel geschwafelt.
Oha, jede Menge.
Siehst du mal, ich bin eigentlich so ein Country- und Rap-Anhänger.
Ja,
aber es sind ja auch so Facetten, ne, die ich durchaus.
So lernt
auch,
man immer wieder neue Sachen hier über seine.
Das sind Sachen, die mir halt komplett wichtig sind. Gut, so haben wir jetzt praktisch für uns einen Mehrwert erzielt. Und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der denkt so, boah, klingt doch gar nicht so uninteressant, da muss ich dann mal reinhören.
Genau, und alles das, was wir heute besprochen haben, können wir bedenkenlos empfehlen.
Ja.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns aus dem ersten Jahr Postpunk, der Postpunk-Podcast, denn dieser dritte Teil unserer 23. Episode mit dem schönen Namen Postpunk Party Hits ist der letzte aus unserem ersten Postpunk-Jahr. Wir haben Ende September 2020 angefangen.
Ja,
passt. Und so endet's. Genau. Das heißt, wir starten mit ein paar Neuerungen in eine zweite Staffel, in ein zweites Jahr.
Yeah! So sieht's aus. Kann sich jetzt noch keiner was drunter.
Lasst euch einfach überraschen.
Ja, so sieht's
aber aus. Aber zwei Sachen werden unverändert bleiben, nämlich Marc Thomae
und Lars Schmidt. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir ganz gerne mal zusammen ein Bierchen trinken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, kommentiert uns, teilt uns eure Meinung mit.
Auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert.
Wir sagen auf Wiederhören und Prost Punk.
Genau, bis dann zur nächsten Staffel.